Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Folge 1377. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Jan Theisen. Guten Morgen nach Bremen.
Hallo, moin.
Für euch ist heute ein ganz wichtiger Tag. Da kommen wir, oder zumindest gehe ich davon aus, dass es ein wichtiger Tag ist, aber da kommen wir dann gleich dazu. Du warst schon mal bei uns zu Gast. Du bist Chef des Bremer Entwickler King Art Games. Aber das war, ich habe extra nochmal nachgeschaut, bereits in Folge 867 im November 2013, wo du schon mal beim Manu zu Gast warst. Deswegen, weil das ja doch jetzt einige Zeit her ist, würde ich vielleicht vorschlagen, du sagst nochmal kurz zwei, drei Worte zu dir.
Ja, kein Problem. Ich bin 36 Jahre alt, bin halt einer der beiden Chefs von King Art und ich bin bei uns so für den ganzen kreativen Part zuständig und für die Projekte. Also alles, was Zahlen und Recht und Verträge und so weiter angeht, ist nicht meins, sondern ich mache nur die Sachen, die Spaß machen.
Okay, das ist ja dann der beste Job, wenn man quasi so zwei Geschäftsführer hat und sagt, der eine macht alles, was keinen Spaß macht und du kannst dir das raussuchen, was dir Spaß macht.
Genau, naja, ich hoffe, Marc macht das auch ein bisschen Spaß, der BWL studiert, aber für mich wäre das nichts und ich mache halt lieber die Spiele.
Okay, alles richtig gemacht. Ich habe jetzt noch mal zwei Titel, die ich in den Raum werfen möchte, weil du jetzt noch gar nicht zu den Spielen gesagt hast. Ihr seid bekannt und ich glaube, man kann durchaus sagen, bekannt für Book of Unwritten Tales. Und eins eurer letzten Projekte war auch Battleworld Kronos, das weiß ich, der Manu sehr genossen hat, weil der alles verschlingt, was Rundenstrategie ist. Und das Battleworld Kronos war eben auch damals ein Thema, über das ihr gesprochen habt. Jetzt hast du zwar schon gesagt, ich mache die Sachen, die mir Spaß machen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel hat man denn als Geschäftsführer wirklich noch mit der eigentlichen Entwicklung eines Spiels zu tun? Weil ich denke, man ist ja trotzdem sehr, sehr viel mit anderen Sachen beschäftigt.
Ja, man hat viele andere Sachen auf dem Tisch, aber ich nehme mir schon die Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt an meinem täglichen Geschäft irgendwie raus bin und ab und zu mal drauf gucke, sondern ich bin schon ziemlich aktiv dabei. Also bei Book of Unwritten Tales 2 zum Beispiel habe ich die Story und die Texte geschrieben. Oder jetzt bei Zwerge, in so einem aktuellen Spiel, mache ich halt Game Design mit, auch ein bisschen die Texte. Also es ist schon so, dass ich noch richtig aktiv dabei bin.
Okay, ja, klar. Also Texte schreiben ist ja quasi wirklich so Basics mehr oder weniger fast schon. Das ist ja nicht mal mehr Projektmanagement, sondern das sind ja dann wirklich Dialogzeilen, die dann auch im Spiel auftauchen, genau, die dann aus deiner Feder stammen. Ne?
Das wäre halt sonst was, ich sag mal, ein Autor machen würde. Jetzt bei Zwerge haben wir zum ersten Mal auch einen Autor mit dabei, einfach weil es eben doch sehr viel Zeit kostet. Aber das ist halt was ich gerne mache und dementsprechend auch bei allen Spielen, glaube ich, bisher von uns gemacht habe.
Jetzt werden sich manche Leute vielleicht denken, so, ach du liebe Zeit, wenn der bei denen zum Interview ist, dann sind die jetzt auch insolvent oder was? Da können wir zumindest da schon mal klare Absage erteilen. Natürlich nicht, nur zum Hintergrund für dich, die letzten Gespräche, die ich mit deutschen Entwicklerchefs geführt habe, die waren immer irgendwie insolvent oder kamen nach einer Insolvenz mit einem neuen Studio zurück oder hatten gerade ihren Publisher verloren oder so. Das können wir für euch absolut ausschließen. Es gibt nämlich
auch nicht ein schlechtes Omen,
ja. Nein, um Gottes Willen. Ein viel, viel erfreulicheren Anlass für unser Interview heute Morgen. Und zwar, du hast ja schon angesprochen, ihr macht ein Spiel namens Die Zwerge, das ist jetzt schon ein bisschen länger bekannt und just am heutigen Tage startet da ein Kickstarter dafür. Da werden wir gleich dazu kommen. Ich glaube, wir müssen aber erstmal die Leute, die jetzt mit Die Zwerge noch gar nichts anfangen können, ein bisschen abholen. Ich muss auch sagen, ich habe da allenfalls angelesenes Wissen und zwar, das sind Fantasy-Romane, habe ich auf Wikipedia nachgeschaut, von einem deutschen Autor namens Markus Heitz, aber vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was die Zwerge überhaupt für ein Universum ist, was man sich darunter vorstellen muss.
Mhm, gerne. Irgendwie so 2003 oder 2004 oder so hat Stan Nichols, ein amerikanischer Autor, ein Buch namens Die Orks geschrieben, was halt sehr erfolgreich war. Und dann wurden halt im Zuge dessen sozusagen sehr viele Fantasy-Völker quasi einzeln abgearbeitet. Da gab es halt eben die Zwerge und die Elfen und die Oger und keine Ahnung. Und Die Zwerge ist eben das Buch, was Markus Heitz geschrieben hat. Ein deutscher Autor, der sehr erfolgreich ist, sehr viele Fantasy und Science Fiction und solche Geschichten schreibt. Und Die Zwerge gibt es mittlerweile 5 Bücher von. Es gibt noch eine Schwesterserie sozusagen, die Albe. Das sind quasi die Bösewichte aus demselben Universum. Davon gibt es auch nochmal, ich glaube, 5 Bücher. Das heißt, das ist halt ein ganzer Haufen, den es da schon so an Material gibt. Und die sind sehr erfolgreich, sehr, sehr beliebt in Deutschland und auch darüber hinaus. Und im Prinzip geht es halt eben darum, was auch auf dem Cover steht, nämlich es geht um die Zwerge. Und das ist sozusagen die Rasse, um die es hauptsächlich geht und um die sich sozusagen die ganze Geschichte dreht. Markus wollte halt damals, ich sag mal, einen Fantasy-Roman schreiben, der sich quasi mit den typischen, ich sag mal, Nebenfiguren oder den typischen Sidekicks sozusagen beschäftigt und hat dafür eine eigene Welt entwickelt.
Das fand ich nämlich ganz interessant, das habe ich aber auch nur im Wikipedia-Eintrag nachgelesen, dass das, oder ich glaube ein Interview oder sowas, irgendwo habe ich ihm gelesen, dass es da immer ganz interessant ist, dass in den Fantasy-Romanen die Zwerge immer nur Nebencharaktere spielen. Es gibt sie zwar in allen Fantasy-Universen, aber sie sind meistens entweder ausgestorben, wie bei Elder Scrolls oder so, und man findet dann nur noch die Reste der Zivilisation von den Zwergen, oder sie spielen eben allenfalls so quasi den Gaggeber, nenne ich mal, den Comic Relief oder sowas, genau. Wie man es ja auch bei Game of Thrones, bei Herr der Ringe kennt, dass man sagt, ja gut, die Zwerge sind halt so, naja, diejenigen, die dann halt kommen und irgendwas umschmeißen, dann lachen halt alle, oder die halt immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen haben. Aber im Grunde haben die nie so ihre eigene Fantasy-Welt bekommen und das war wohl jetzt auch das Ziel des Autoren. Jetzt, wie seid ihr denn dazu gekommen, dass ihr da überhaupt diese Umsetzung machen dürft? Von wem ging denn da die Initiative aus?
Das war ein relativ langer Prozess. Also ich habe das Buch selber vor, ich weiß nicht, 7 Jahren oder so oder 8 Jahren vielleicht zum ersten Mal gelesen und habe halt einfach nur so aus Interesse gelesen und habe mir gedacht, hey, das wäre eigentlich eine coole Story für ein Computerspiel, weil halt der Ablauf einfach super gut für eine bestimmte Art von Spiel gepasst hätte. Man hat halt eine Hauptfigur, die halt im Laufe der Geschichte immer mehr Helden sozusagen um sich schart und die halt von einer Schlacht zur nächsten, zum nächsten interessanten Ort und wieder zur nächsten Schlacht geht. Das heißt, es war einfach sozusagen von der Struktur und vom Ablauf her halt was, wo ich gesagt habe, hey, da sollte man jemand ein Computerspiel draus machen. Habe aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir das ja vielleicht sein könnten. Und dann vor, ich sag mal, 2 Jahren ungefähr, oder vielleicht auch 3, wurde ein Brettspiel zu die Zwerge entwickelt. Und das hat hier Lukas Sach, unser Game Designer, hat halt das Brettspiel mitentwickelt. Und dadurch hatte der dann halt irgendwie Kontakt zu Markus und die kam ein bisschen in den Schnacken. Und Lukas hat halt gefragt, warum gibt es eigentlich kein Computerspiel? Und so kam halt der Kontakt zustande. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und das passte sofort gut und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das.
Ich finde es, das ist aber nur als kleiner Einwurf übrigens sehr, ja, fast schon ironisch, dass du da beteiligt bist bei einem Spiel, was die Zwerge heißt, weil wenn man dich in echt kennt, du bist, glaube ich, 2,80 Meter oder so.
Ja, so ganz grob, aber ja, das ist kein Typecasting diesmal, nee.
Okay. gut, also das heißt, du hast es ja schon quasi vorweggenommen, der Autor des Buches, also Markus Heitz, ist da auch mit beteiligt und er weiß zumindest, um was es da geht. Das heißt, zeigt ihr ihm da auch jedes Mal, was ihr da macht oder sagt er so, nö, ihr kennt euch aus mit Spielen und ich bin der Romanautor, ich vertraue euch da, was ihr da hinbekommt?
Im Prinzip das Letztere. Also wir haben, als wir uns zusammengesetzt haben, halt drüber gesprochen, okay, wie könnte das funktionieren vom Ablauf her und von der Zusammenarbeit her. Und uns war halt wichtig, weil wir hatten so bestimmte Horrorvorstellungen im Kopf, was passiert jetzt, wenn der uns da überall auf einmal reinquatscht und auf einmal irgendwelche ganz komischen Sachen machen will oder so ich was, weil wir kannten ihn ja auch nicht. Und das hat sich halt sehr schnell, diese Befürchtung hat sich halt sehr schnell erledigt. Weil er gesagt hat, ich habe einen Roman geschrieben und ihr macht ein Spiel und seht zu, ihr macht das, was ihr machen müsst, um noch ein gutes Spiel draus zu machen. Und das heißt, wir haben sehr große Freiheiten. Wir dürfen im Prinzip machen, was wir wollen. Allerdings haben wir natürlich selber ein Interesse daran, da, wo es eben nicht nötig ist, uns nicht vom Buch zu entfernen. Und es kommt halt immer wieder vor, dass wir Markus bei bestimmten Sachen einfach fragen. Dass wir halt sagen, pass auf, uns ist aufgefallen, nur als Beispiel, auf der Weltkarte, wir brauchen zusätzliche, oder es gibt als Beispiel, es gab Königreiche, für die es aber keine Hauptstädte gab. Da haben wir gesagt, okay, auf unserer Weltkarte, da müssen die Hauptstädte eingezeichnet sein. Die gibt es nicht. Wir machen mal ein paar Vorschläge dafür, wie die heißen könnten. Und dann ist sowas zum Beispiel was wir dann eben mit Markus natürlich absprechen, weil vielleicht wird in einem der zukünftigen Bücher dann auf einmal unsere Hauptstadt oder die Hauptstadt in unserem Namen auftauchen. Und da ist man dann sozusagen im engen Kontakt und spricht drüber. Wir holen uns halt natürlich auch gerne Feedback ein, aber es ist eben nicht so, dass wir uns das quasi von ihm abnehmen lassen müssen oder so.
Das ist ja eher unüblich. Also ich glaube, es ist euer erste Lizenzumsetzung, nenne ich sie jetzt mal.
Ja.
Und normalerweise hört man ja immer so, aber das ist, wie gesagt, ich habe da auch keine Erfahrung, aber was man so hört, ist immer so, dass gerade so Autoren sehr protektionistisch mit ihren Sachen umgehen und auch immer ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass da keinenfalls irgendwas auftaucht, was sie nicht so abgesegnet haben. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, wir können da wahrscheinlich beide nur spekulieren, aber das, was du jetzt so schilderst, hört sich eher so an, als ob der da eigentlich relativ offen ist und macht da für mich auch einen relativ umgänglichen Eindruck, was ja doch sein wichtigstes Werk angeht, wenn man so bezeichnen möchte, ne?
Genau, wie du gesagt hast, wir hatten halt auch so diese Befürchtung oder wir hatten halt auch so im Hinterkopf, oh Gott, wie viel Verwaltungskram werden das mit sich ziehen und wie schlimm wird das Ganze. Aber er hat eben tatsächlich gesagt, ich habe ein gutes Buch geschrieben und ich möchte, dass daraus ein gutes Spiel und vielleicht noch ein guter Film und noch ein gutes Comic und keine Ahnung wird. Aber ich fange halt eben nicht an, den Leuten, die sich damit auskennen, da irgendwie reinzuquatschen. Und das ist natürlich für uns eine super Bedingung und war halt eben auch eine der Geschichten, wo wir halt gesagt haben, okay, das ist jetzt wirklich interessant für uns. Das lassen uns jetzt wirklich verfolgen und da irgendwie hinterhergehen, weil das wäre halt sonst eben auch durchaus was gewesen, wo wir vielleicht gesagt hätten, okay, dann machen wir es doch nicht. Wenn wir jetzt halt das Gefühl gehabt hätten, da sitzt irgendwie jemand mit Profilneurose, der unbedingt sich als Game Designer versuchen will oder so, ne?
Das heißt aber, du hast jetzt schon gesagt, wenn die Hauptstadt dann möglicherweise in späteren Büchern, also die Hauptstadt eines Königreichs, die ihr euch ausgedacht habt, in späteren Büchern noch auftaucht, dann ist eure Geschichte, die ihr dann im Videospiel erzählt, auch Kanon für das ganze Universum.
Das mag so sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das kommt. Ich weiß auch nicht, ob es dann auch zukünftig Bücher geben wird. Das ist dann, wie gesagt, letzten Endes wieder Markus' Entscheidung. Wir sagen halt, okay, fürs Spiel ist es einfach wichtig, dass wir bestimmte zusätzliche Dinge brauchen, Infos brauchen, keine Ahnung. Und wir machen es jetzt halt so, dass es für Spiel funktioniert. Und wenn Markus dann das cool findet und sagt, hey, warum nicht, das übernehme ich in meine Welt sozusagen mit rüber, dann kann er das natürlich auch gerne tun. Ich glaube, so muss man es letzten Endes sehen. Das eine ist quasi die Roman- und die Buchwelt und das andere ist jetzt die Computerspielwelt. Und die haben natürlich viel miteinander zu tun, aber es ist halt eben nicht so, dass wir versuchen irgendwie alles 1:1 sklavisch uns an irgendwelche, keine Ahnung, Sachen zu halten, die für ein Spiel einfach keinen Sinn machen, die für ein Buch Sinn machen, aber für ein Spiel irgendwie blöd sind. Mhm. Dann sagen wir halt, nee, für ein Spiel passt es nicht, also machen wir es anders.
Aber ihr wärt ja auch, ganz ehrlich, doof, wenn ihr allzu viel ändern würdet, weil natürlich will man ja auch, da muss man sich nichts vormachen, auch die Leute, die die Romane mögen und die oder möglicherweise das Brettspiel auch mögen, also es ist ja eigentlich vollkommen egal, über welchen Zugangspunkt man bisher seinen Zugang zu diesem Universum gefunden hat, man will ja die auch abholen und man möchte denen ja auch zeigen, so dieses, hey, guck mal, das, was ihr aus den Büchern kennt und mögt, das könnt ihr jetzt auch nachspielen und da wäre man ja aus Marketing-Sicht relativ blöd, wenn man die da absolut vor den Kopf stoßen würde mit krassen Änderungen.
Ne? Klar, und wir versuchen natürlich auch da, wo es eben nicht nötig ist, nichts zu ändern. Und wir versuchen auch möglichst, wie soll man sagen, komplett das Buch quasi umzusetzen. Also als Beispiel alle wichtigen Charaktere, die halt Tungnil, die Hauptfigur, im Buch trifft er auch bei uns im Spiel. Und alle seine Begleiter kann man auch selber spielen. Und alle Orte, die man im Buch besucht, kann man auch im Spiel besuchen, solche Geschichten. Aber bei uns ist es nur als Beispiel halt so, dass die Geschichte des Buches, des ersten Romans, ist im Prinzip die Hauptquest im Spiel. Das heißt aber halt eben, wir haben einen Haufen zusätzliche Sachen, Nebenquests, optionale Geschichten, die es im Buch natürlich nicht gibt oder nicht alle gibt. Wo wir jetzt aber halt sagen, okay, für ein Computerspiel, man will nicht einfach nur nicht nur der Hauptquest folgen oder nicht nur die Geschichte nachspielen, die man vielleicht schon kennt. Wir wollen den Leuten einfach zusätzliche Möglichkeiten geben, ein bisschen sozusagen links und rechts vom Weg ein Abenteuer zu erleben. Und das sind dann halt eben die Geschichten, wo dann letzten Endes wir die Freiheit haben zu sagen, okay, wir finden eben neue Charaktere, neue Konflikte, neue Stories, was auch immer.
Das ist jetzt ein Action-Adventure, ne, wenn ich richtig das verstanden habe.
Nee, es ist ein Rollenspiel mit...
Ich meinte auch Action-Rollenspiel, Entschuldigung.
Das war genau, aber auch nicht Action-Rollenspiel. Also man darf sich das jetzt nicht wie Diablo oder sowas vorstellen, sondern im Prinzip ist es so, dass man... also eigentlich funktioniert das Spiel so auf drei Ebenen. Man hat eine World Map, auf der man durch die Gegend reisen kann, wo man also seine Gruppe hat und man sieht gegnerische Armeen und man zieht sozusagen seine Armee durch die Welt und jede Reise ist immer ein Tag. Und dann hat man halt auf einer zweiten Ebene so Erkundungsgeschichten und Questgeschichten, dass man halt sagt, okay, ich bin jetzt in der Festung der Zweiten, also von irgendwelchen Zwergen zum Beispiel, und ich kann da jetzt durch die Gegend laufen und kann mir das irgendwie angucken. Und dann gibt es halt eben die Kämpfe. Und die Kämpfe, das ist so das Besondere bei uns am Spiel, die sind alle darauf ausgelegt, dass man quasi mit wenigen Helden gegen viele Gegner kämpft. Also so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, irgendwie Helms Klamm oder sowas, dass man halt sagt, okay, ich habe irgendwie 3 oder 4 Helden und ich habe 100 Gegner oder 200 oder 300 Gegner und muss mich sozusagen gegen diese Übermacht verteidigen. Das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt, aber es ist eben kein Action-Adventure im Sinne von, oder Action-Rollenspiel im Sinne von, ich laufe mit einer Figur durch die Gegend und mache Hack and Slay. Das ist es nicht.
Wie ist denn der Markus, und ich nenne jetzt mal Markus unbekannterweise, ich duze ihn jetzt einfach, mit Spielen bewandert? Also als ihr ihm gesagt habt, ja, wir machen diese Art von Spiel, also wir nennen sie jetzt mal Action-Rollenspiel der Einfachheit halber, hatte der da ein großes Fragezeichen im Gesicht oder wusste der sofort, um was es da geht?
Nee, ich glaube, er kennt sich da schon grundsätzlich mit aus. Ich weiß nicht, wie viel er noch sozusagen aktiv spielt, aber ich glaube, er hat zumindest in der Vergangenheit viel mitgemacht und kennt sozusagen zumindest alle Grundbegriffe, das ist kein Problem.
Ich glaube auch tatsächlich, dass, aber das vermute ich jetzt mal, dass jemand, der einen Fantasy-Roman oder sogar mehrere davon geschrieben hat, dass der durchaus in dieser Pen-and-Paper-Nerd-Kultur wahrscheinlich zumindest ein bisschen Ahnung hat und dass der wahrscheinlich auch mit Rollenspielen wie, was ich, die alten, das Schwarze Auge und sowas, zumindest da Bescheid weiß. Aber das ja, vermute ich jetzt einfach mal.
Auf jeden Fall, er hat ja auch zum Beispiel für Shadowrun und für andere Rollenspielsysteme geschrieben. Also es ist halt er hat da halt sozusagen auch Geschichten oder Abenteuer verfasst. Ist jetzt nicht so, dass er damit gar nichts zu tun hat.
War denn für euch als Entwickler von Anfang an klar, wie ihr da das Spiel gestalten werdet, also in welchem Genre? Weil wäre ja auch theoretisch was ganz anderes möglich gewesen, um eine Buchumsetzung zu machen.
Theoretisch ja, wobei, wie gesagt, diese Struktur des Buches oder dieser Ablauf, der mir damals so gut gefallen hat, wo ich gedacht habe, okay, das wäre cool für ein Computerspiel, da gibt es halt so ein bisschen vor. Das ist halt eben so eine bestimmte Art von Spiel, sage ich jetzt mal, wo man halt sagt, okay, ich habe nicht nur einen Helden, sondern ich habe eine immer größer werdende Heldentruppe. Es kommen immer neue Leute dazu. Und weil wir halt diesen Fokus auf wenige gegen viele haben wollten, ist es jetzt halt so, dass man vielleicht irgendwann, keine Ahnung, mit 10 oder 12 oder 13 Leuten unterwegs ist und dann aber vor einem Kampf, vor einer Schlacht sich quasi aussuchen muss, mit welchen 4 zum Beispiel Helden möchte ich denn jetzt antreten. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern vielleicht was sagt, aber sowas wie Fire Emblem zum Beispiel, das ist eine relativ bekannte Strategiespiel-Rollenspiel-Serie auf dem Nintendo 3DS, die halt genau sowas macht und die halt auch eine World Map haben, wo man reisen kann und so weiter und so fort. Und das war dann halt was, wo wir gesagt haben, okay, das ist ganz cool, das ist so ähnlich wie da, das könnte man ganz gut nehmen. Während dann das Kampfsystem wieder überhaupt nichts damit zu tun hat, das ist wieder komplett anders als bei Fire Emblem. Und so ist es halt, man guckt halt, was passt für die Story oder was passt für die Struktur, die man im Kopf hat und fängt dann halt eben an, sich sozusagen bei anderen zu bedienen erstens und zweitens dann halt eben eigene Sachen zu entwickeln.
Also Prinzip ist der Game Design Setzkasten, wo man sich dann so aus verschiedenen Sachen, die einem selber Spaß machen, wo man glaubt, die könnten funktionieren und dann bedient man sich, wie du das genannt hast, daraus, wenn man es charmanter ausdrücken will, sagt man vielleicht, man hat sich inspirieren lassen davon und dann genau. Kombiniert man solche Elemente.
Man weiß ja quasi, was funktioniert und was man sozusagen, das ist auch mal ein wichtiger Punkt, den Spieler noch irgendwie klar machen kann oder erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Aber es sind dann halt eben auch durchaus eigene Sachen, die man mit einbaut. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Zwerge, ist ein relativ großer Punkt für uns, wir haben so ein physikbasiertes Kampfsystem eingebaut. Das heißt, wenn wir mit 200 oder 300 Gegnern irgendwie in einer Map oder auf einem Schirm irgendwie zu tun haben, dann kann man die halt einfach von der Rechenleistung her nicht irgendwie alle denen irgendwie eine eigene KI oder so ich was geben, sondern es ist halt eher so, dass sie so eine Art Schwarmverhalten haben, also eine Art Schwarmintelligenz. Und wir haben unter diese Schwarmintelligenz so ein Physiksystem gelegt, dass es zum Beispiel möglich ist, ich sag mal, einen Ork in der ersten Reihe mit einem Hammer irgendwie einen Schlag zu verpassen und dann fällt der zurück gegen seine Kumpane und irgendwie 3 oder 4 Reihen hinter ihm fällt vielleicht ein Ork deswegen irgendwie in einen Abgrund, weil er halt sozusagen diesen Impuls einfach abbekommen hat. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich in der Form, glaube ich, noch nie so richtig gesehen habe in Computerspielen und was dann quasi für uns natürlich jetzt spannend ist, weil wir halt eben sagen, okay, da können wir nicht in den Setzkasten greifen, sondern das ist halt was, wo wir jetzt selber austüfteln müssen, was macht mit dem System am meisten Spaß und was ist da halt cool dran. Ne?
Habe ich auch auf der Gamescom gesehen. Also ich habe ja die kurze Präsentation jetzt auf der Gamescom gesehen und da gibt es genau die Szene, wie du die schilderst, dass der eine von den Zwergen kämpft auf so einem schmalen, ja, das ist so ein
eine Brücke.
Ja, genau, eine Brücke, also im Prinzip was auf so eine Burg zuführt und da stehen die halt alle und er kämpft sich dagegen durch und dann sieht man halt wirklich, wie die auch an der Seite runterfallen, einfach wie so, ja, wie so Lemminge halt, weil die stürmen halt einfach nach vorne, die Gegner, und dann haut er halt so die erste Reihe um und dann wirft's aber welche dahinter dann runter. Also das habe ich auf der Gamescom tatsächlich so gesehen. Ich kann das quasi bestätigen, was du gesagt hast, dass das irgendwie oft so wie so Domino-Effekte dann irgendwie da aneinander reiht und dann fallen die da einfach um. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie sich die einzelnen Elemente dann zusammenfügen, weil die wurden leider immer mehr oder weniger unabhängig voneinander gezeigt. Aber das, was es da bisher zu sehen gab, sah schon mal zumindest aus, als ob es schon was Spielbares gibt.
Genau.
Und
ja, das ist natürlich jetzt auch für uns immer natürlich, also wir sind ja auch noch in der Entwicklung. Es ist nicht so, dass wir jetzt das Spiel irgendwie fertig haben, dass wir es nur verkaufen müssen, sondern wir sind halt mitten in der Entwicklung. Das heißt, auch für uns ist es so, dass sie natürlich immer noch Sachen weiterentwickeln und auch nochmal ändern. Wir haben jetzt für Kickstarter wieder einen neuen Trailer gemacht, ein neues Video. Und es ist halt tatsächlich so, dass sozusagen von dem Zeitpunkt, wo man anfängt, das Video zu machen, zu dem Zeitpunkt, wo das Video irgendwie fertig ist, was dann vielleicht ein paar Wochen oder sowas sind, hat sich schon wieder so viel geändert, dass man eigentlich schon wieder von vorne anfangen könnte an den ganzen die ganzen Szenen, die man gecaptured hat, wieder ersetzen könnte, weil es mittlerweile alles viel besser aussieht.
Das aber ist übrigens ganz
gehört halt dazu.
Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Das ist übrigens so ein Konzept, was man, glaube ich, oft irgendwie im Hinterkopf haben muss, wenn man so Ausschnitte aus Spielen sieht, sei es für die Presse oder sei es auf der Gamescom oder so. Ich meinte mich zu erinnern, dass das auch dein Kollege gesagt hat bei der Präsentation, da ging irgendwas schief oder also es funktionierte irgendwas nicht, weiß ich nicht, irgendein Glitch oder ein Bug oder sowas. Dann hat er gesagt, ja, aber das ist in der Version, die wir jetzt haben, eigentlich schon raus. Aber wir haben hier irgendwie quasi, weil man muss ja irgendwann mal sagen, so, jetzt nehmen wir halt das und bereiten das vor für die Gamescom, und dann hat er irgendwie, war da halt ein Punkt, und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der man öfter hört von Entwicklern, dass man halt sagt, der Status, den man halt auf so einer Präsentation sieht, oder sei es jetzt, wie du sagst, in dem Kickstarter-Video, ist eigentlich das, was wir, sagen wir mal, vor 2-3 Wochen schon hatten, und vieles von dem ist jetzt schon gefixt.
Genau, aber es geht ja laufend weiter. Es ist ja so, selbst wenn man jetzt als Beispiel auf der Gamescom ist, dann sind wir vielleicht ja mit 2 oder 3 Leuten da, aber das heißt, dass wir immer noch, keine Ahnung, 20 Leute oder so, an dem Spiel weiterentwickeln. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir halt irgendwie was präsentieren, ist das Spiel in Wirklichkeit schon ein ganzes Stück weiter. Und das gilt natürlich auch für den Release der Spiele übrigens, weil da kommt noch dazu, wenn man das Ganze wirklich physisch auf eine DVD oder Blu-ray drucken will, dann heißt das natürlich, dass sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo man das Spiel im Laden kaufen kann, die Version kann dann mindestens 6 Wochen oder sowas oder vielleicht auch 8 Wochen, alt ist, weil es halt 6 oder 8 Wochen gedauert hat, bei Sony oder bei Microsoft irgendwie durch diese Submissions zu kommen, also durch diesen Abgabeprozess zu kommen und die Blu-rays zu drucken und die zu verschiffen und die in den Laden zu stellen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es immer so eine gewisse, also es ist halt nie so, dass man die wirklich allerletzte Version irgendwie bekommt als Spieler.
Ja. Zum Leid der Kunden, die dann halt oft 4, 5 oder teilweise 16 Gigabyte irgendwie an Day One Material runterladen müssen, wenn das Spiel rauskommt und man sich dann eigentlich immer aus der, ich sag mal, naiven Sicht des Konsumenten fragt man sich immer so, hätten sie es nicht einfach mal fertig machen können, damit ich alles auf der Disk hab, warum muss ich denn, wenn ich das auf CD kaufe, trotzdem nochmal gefühlt das halbe Spiel runterladen? Aber
oder wie ich gestern gehört habe, bei Metal Gear Solid auf der PC-Version ist nur noch ein Steam, also nur noch der Steam-Installer auf der DVD.
Das ist dann quasi das Absurdeste, was man erreichen kann in dieser Hinsicht, weil natürlich, dann sagt man sich ja, gut, dann hätten sie es ja gleich sparen können, dann hätten sie auch einfach eine Disk weglassen können und einfach nur eine Packung, wenn sie es im Laden verkaufen wollen, weil manche Leute wollen es halt dann trotzdem irgendwie nicht online kaufen, weil, weiß ich, keine Kreditkarte oder sonst was, wollen es halt im Laden kaufen und dann kann man aber auch einfach einen Key reindrucken und diese 9 MB für den Steam-Client, die hätte man sich dann auch ganz sparen können. Das ist natürlich dann geradezu lächerlich, das stimmt.
Ich hoffe mir eine Boxversion entweder, weil sie schick aussieht und ich glaube nicht, dass die das jetzt unbedingt tut bei Metal Gear, oder halt, weil man eben nicht den Download haben will. Weil, sag mal, wenn ich irgendwie auf dem Land lebe und vielleicht meine Leitung nicht so dick ist und keine Ahnung, habe ich jetzt Bock, keine Ahnung, 50 Gigabyte Spiel runterzuladen. Nee, deswegen gehe ich hier hin und kaufe es mir auf Blu-ray oder kaufe es mir auf DVD und angeschmiert.
Was ich mir jetzt noch als Punkt nämlich hier aufgeschrieben habe, bevor wir dann zum Kickstarter kommen, da habe ich mir auch noch ein paar Fragen dann gleich, der, ich nenne es mal der Reveal des Spiels, der fand ja bei den Kollegen von Hooked statt und das war jetzt nicht so geplant, sondern die hatten offenbar jemand, der ihnen Informationen zugespielt hat und sie konnten exklusiv das Spiel mehr oder weniger ankündigen. Wie war denn da bei euch im Studio intern die Reaktion drauf, als ihr auf einmal gesehen habt, Moment, wieso ist auf einmal alles, was wir, oder nicht alles, woran wir gearbeitet haben, aber ein Großteil Informationen, die für späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen gedacht waren, auf einmal da draußen im Netz?
Also das war zumindest eine sehr ungewöhnliche Situation für uns. Also wir waren hier irgendwie in einer Besprechung und auf einmal klingelt das Telefon und Markus Heitz ist dran und sagt halt, hey, habt ihr das jetzt doch schon veröffentlicht oder doch schon irgendwie angekündigt, das Spiel? Und ich dachte, was? Nee, wovon redest du? Keine Ahnung. Und dann haben wir halt geguckt und gedacht, okay, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Weil wir natürlich auch erstmal überhaupt nicht wussten, okay, was ist jetzt los und woher kommen die Informationen und so weiter und so fort. Und das war halt erstmal natürlich so ein bisschen ein Schock und oh Gott, was ist jetzt? Und wir haben dann halt überlegt, okay, was kann man machen? Letzten Endes war es dann halt so, dass man sich dann irgendwann, wenn so der erste Schreck vorbei war, auch irgendwie gedacht hat, eigentlich ist es ganz schön cool, geleakt worden zu sein, weil es auch irgendwie heißt, okay, es scheint Leute zu interessieren. Und das ist halt nicht so, man werkelt vor sich hin und kein Schwein hat Bock drauf. Ja, insofern, also unterm Strich war es jetzt nicht super tragisch für uns. Es ging ja auch nur um eine Woche oder sowas. Das heißt, wir hatten relativ viel von dem Material, was wir zeigen wollten, auch schon soweit fertig und soweit vorbereitet. Das heißt, wir konnten dann, ich glaube, am nächsten Tag oder zwei Tage später oder sowas, konnten wir dann halt so ein vorgezogenes Announcement machen und konnten halt die Presse informieren und das war halt okay. Ja, ich hoffe, das muss nicht unbedingt beim nächsten Mal wieder vorkommen, den Stress kann man sich auch machen, aber es war jetzt auch nicht kein Weltuntergang.
Ich würde sogar so weit gehen und zu behaupten, das hat euch eher geholfen, weil sie natürlich da klar, die hatten exklusiv Kuh gelandet, also haben sie es entsprechend auch groß aufgezogen und haben da richtig für getrommelt. Also haben, wenn man mal ganz zynisch ist, kann man sogar sagen, ja, die haben eigentlich mehr oder weniger so PR für euch mitgemacht, weil sie natürlich dieses Thema für sich gewinnbringend ausschöpfen wollten. Das kann man ja ihnen auch gar nicht da vorwerfen. Und deswegen glaube ich, dass die Ankündigung fast mehr Wellen geschlagen hat, als wenn man jetzt einfach so eine schnöde PM rausgeschickt hätte, eine schnöde Pressemitteilung.
Ja, kann durchaus sein. Also jetzt, wie gesagt, in dem Fall waren sozusagen die negativen Effekte auch relativ klein. Das kann natürlich anders laufen. Also wenn es dann sozusagen, keine Ahnung, ein Projekt ist, was erst in Wochen oder Monaten angekündigt werden soll oder wo vielleicht, keine Ahnung, noch irgendwelche wo irgendwelche Vertragsgeschichten dranhängen oder dann auf einmal irgendwie jemand anfängt und sagt, hey, ihr habt aber hier Informationen veröffentlicht, die ihr nicht hätte veröffentlichen können und so. Also das kann schon ins Auge gehen. Es war jetzt in diesem Fall, kann durchaus sein, dass unterm Strich sozusagen das Positive überwiegt, aber das kann, wie gesagt, auch böse nach hinten losgehen.
Klar, gerade wenn da irgendwie NDAs dranhängen oder, wie du sagst, irgendwelche Lizenzverhandlungen gerade laufen und sowas dann da reinplatzt in die Verhandlungen, dann ist man da natürlich irgendwie gleich in so einer vergifteten Atmosphäre. Man sagt, ja komm, die einen können ja nicht mal die Klappe halten, so ungefähr. Und irgendwann plaudert da sofort was an die Presse. Aber gut. Also kommen wir zum Thema des Interviews nach fast schon bei einer halben Stunde. Euer Kickstarter startet heute. Ihr habt quasi die Ankündigung jetzt vor ein paar Wochen extra vorher gemacht und habt jetzt nicht den Kickstarter als Ankündigung genutzt, was ja öfter mal bei anderen Spielen so ist, dass man dann irgendwie sagt, wenn es einen Kickstarter gibt, dann ist der Beginn der Kickstarter-Kampagne mehr oder weniger auch gleich die Ankündigung. Warum habt ihr euch dazu entschieden, den eigentlichen die eigentliche Veröffentlichung, den eigentlichen Reveal, wie man so schön neuhochdeutsch sagt, vorzuziehen und dann die Kickstarter erst danach zu starten?
Wir haben das bei unseren letzten beiden Kickstartern so gemacht. Das ist halt durchaus auch eine Möglichkeit, aber wir haben halt gedacht oder wir glauben, dass es wichtiger ist, sozusagen schon möglichst viele Leute zu haben, die drauf warten und die sich drauf freuen und die dann letzten Endes jetzt am ersten Tag hingehen und sagen, hey, das möchte ich unterstützen. Das hat immer so ein bisschen was von so einer self-fulfilling prophecy. Es ist halt irgendwie, wenn der Kickstarter erfolgreich ist oder erfolgreich aussieht, dann springen noch mehr Leute auf den Zug und er wird noch erfolgreicher. Und das ist zum Beispiel international einfach sehr wichtig. Wenn halt irgendwie ein deutscher Entwickler einen Kickstarter macht, ist das jetzt nichts, wo unbedingt weltweit oder in den USA die Luft angehalten wird, dass die Journalisten sagen, oh Gott, da möchte ich unbedingt drüber schreiben. Nur wenn es dann halt eben so ist, dass man am ersten Tag schon so und so viel eingenommen hat oder wenn das Ganze halt einfach sehr so aussieht, als könnte es sehr erfolgreich sein, dann kann es halt eben einfach passieren, dass mehr Leute darauf anspringen und man sozusagen ein größeres Thema ist. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, uns ist der erste Tag sehr wichtig. Dementsprechend lass uns gucken, dass wir, ich sag mal, über 6 Wochen oder so versuchen, möglichst viele Leute dafür zu begeistern und darüber zu informieren, dass es losgeht, sodass halt möglichst viele Leute dann am ersten Tag sagen, ach komm, ich unterstütze die. Mhm. Und das ist halt der Hauptgrund.
Welche Summe peilt ihr da an?
Wir peilen $260,000 an für das Funding Goal, also für das Hauptziel sozusagen. Und wir würden dann, wenn es gut läuft, noch Stretch Goals haben in der Schublade, wo man dann halt sagt, okay, wenn es wirklich gut läuft und wir noch mehr einnehmen können, das wären auch die Ideen, die wir noch oben drauf legen können sozusagen.
Sind die Konsolenversionen 1 der Stretch Goals oder sind die schon gesetzt?
Nee, die sind schon mit drin. Die sind schon in diesem ersten Funding Goal mit drin. Und das war uns halt auch relativ wichtig, weil wir halt letzten Endes gesagt haben, die Stretch Goals sollten sozusagen eher, ja, wirklich nice to have sein. Und ich sag mal, eine PS4 und eine Xbox One Version, das ist uns einfach schon sehr wichtig, dass man versucht, das irgendwie hinzukriegen. Weil letzten Endes ist natürlich für uns einfach heißt, es gibt viel mehr Leute, denen wir potenziell das Spiel verkaufen können. In Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber gerade international oder in Großbritannien, keine Ahnung, da muss man eigentlich eine Konsolenversion haben, wenn man da ernst genommen werden will. Und dementsprechend war uns das halt besonders wichtig. Ja.
Ihr habt aber nicht zufällig den GDC-Talk von Charles Cecil gehört, oder?
Nee, habe ich nicht.
Okay, dann habt ihr es instinktiv richtig gemacht, weil der hat nämlich auf der GDC jetzt einen Talk drüber gehalten, so über seine Kickstarter-Kampagne zu Broken Sword? Genau. Und da hat er eben gesagt, dass genau das oft, das klingt immer total geil, dass man halt sagt, ja, wenn ihr dann 50% mehr zahlt, dann gibt's noch eine Konsolenversion. Und wenn ihr so viel mehr zahlt, dann machen wir 5 Sprachen statt nur Englisch und Deutsch oder sowas. Da hat er gesagt, aber viele Leute, die Endkunden fragen sich dann mal, ja, aber warum? Weil wenn ich die PC-Version haben will, warum soll ich denn dann mehr zahlen, damit es auch eine Konsolenversion gibt? Das ist mir egal.
Das genau, ja.
Oder es sagen Leute so, ja, wieso, aber ich will ja die englische Version haben, warum soll ich denn dafür zahlen, dass es auch eine italienische und eine französische und eine türkische gibt oder so? Das bringt ja mir gar nichts. Also das heißt, er hat dann eben gesagt, man muss so, Goals müssen auch wirklich so konzipiert sein, dass sie ein reizvolles Ziel sind. Und jemand, der eine PC-Version auf Englisch haben will, der sagt, ja, eine Konsolenversion auf Türkisch ist ja für mich kein reizvolles Ziel. Warum soll ich dafür was zahlen? Und,
genau, absolut. Also wir machen es halt auch so bei den Stretch Goals, dass es quasi immer Pakete sind. Also aus genau dem Grund, dass wir halt sagen, okay, wir versuchen ein Paket zu schnüren, wo sozusagen hoffentlich für möglichst viele Leute was dabei ist. Dass man halt sagt, hey, pass auf, wir machen folgendes neues Feature oder einen neuen Spielmodus oder halt irgendwie mehr Inhalte, wovon irgendwie alle was haben. Und obendrein machen wir noch eine zusätzliche Sprachversion und wir machen noch was auch immer. Ne? Und dann hat man sozusagen so ein Paket, wo dann vielleicht der eine sagt, okay, die Sprachversion interessiert mich nicht, aber ich hätte gerne das Feature, das ist cool. Und der nächste sagt halt, super, wenn es auch noch eine französische Sprachversion gibt, dann muss ich es nicht in Englisch spielen.
Ich habe jetzt gesehen, es gab so, die habe ich von euch vorab bekommen, diese Seite, da konnte man mehr oder weniger so die Kickstarter-Seite schon mal anschauen, wie sie aussehen wird, wenn sie live geht. Und da war Dollar eingetragen als Zeichen. Also das heißt, ihr geht das auch gleich sehr international an. Wie bekannt ist denn die Zwerge überhaupt im Ausland? Also ist es überhaupt sinnvoll, da international ranzugehen, wenn man sagt, ja, das ist eher eine deutsche Buchromanreihe?
Ja, also die Zwerge sind in Deutschland schon am erfolgreichsten, aber die wurden halt in vielen Ländern veröffentlicht und haben durchaus auch in Italien zum Beispiel, in den Niederlanden durchaus ihre Anhänger. Was wir halt gesagt haben bei den USA, was halt auf Kickstarter so der größte Markt ist, oder für Kickstarter, da haben wir halt gesagt, okay, da können wir das Spiel nicht irgendwie über den Namen verkaufen, sondern da müssen wir das Spiel halt eben tatsächlich darüber verkaufen, dass es ein gutes Spiel ist. Das heißt, wir haben eben auch beim Kickstarter, der halt tatsächlich sehr auf internationales Publikum sozusagen auch abzielt, haben wir halt nicht super in den Vordergrund geschoben, dass es jetzt das Spiel zum Roman ist und bla, sondern wir haben halt gesagt, nee, pass auf, es ist ein super Spiel und das Ganze basiert auch noch auf einem coolen Buch. Das ist halt eher so das, wie wir das international machen.
Also witzigerweise die absolut konträre Herangehensweise wie in Deutschland, wo man erstmal das Buch in den Vordergrund stellt und sagt, ja hier, ihr kennt ja alle das Buch schon. Und genau. Da kriegt
es gibt tatsächlich zwei verschiedene Herangehensweisen, aber andererseits natürlich auch in Deutschland letzten Endes nicht jeder, der das Spiel kauft, hoffentlich hat auch das Buch unbedingt gelesen, sondern man sagt halt, nee, es muss ein gutes Spiel sein und sozusagen zusätzlich ist es eine, es ist eine gute Story und natürlich gibt es, ich sag mal, Fans von Markus oder Fans von der Serie, die sich einfach freuen, dass es endlich mal versoftet wird. Aber das ist halt, letzten Endes werden die auch nicht glücklich, wenn dann das Spiel irgendwie nicht toll ist. Das heißt, nur über den Namen kann man sowieso nicht verkaufen oder wollen wir es zumindest nicht machen, sondern wir haben halt immer gesagt, nee, es muss auch auf jeden Fall ein gutes Spiel sein.
Das ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, weil sonst kann man auch als Spieleentwickler dann gleich einpacken, wenn man sich sagt, wir ziehen uns im Prinzip nur an dem Erfolg der Bücher hoch. Genau. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das stellen die Kunden der ersten Charge, sage ich mal, schnell fest und dann spricht sich das rum. Deswegen, ganz genau. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Da habt ihr vollkommen recht. Jetzt ist die Sache aber so, ihr habt ja auch einen Publisher für das Spiel. Und zwar ist es die Firma Eurovideo aus München. Die sind, ich sage mal nicht der größte Publisher, aber die kennt man durchaus, weil die so ab und zu mal doch ein paar Spiele publishen. Jetzt fragt man sich, und ich stelle da die gleiche Frage, die auch bei Sony und Shenmue 3 so ein bisschen bei uns diskutiert wurde, sehr heiß. Warum macht man einen Kickstarter, wenn man einen Publisher hat? Weil eigentlich ist doch der Publisher dafür da, so ein Spiel zu finanzieren.
Ja. Letzten Endes der große Unterschied zwischen Shenmue und Sony und die Zwerge und uns und Eurovideo ist natürlich letzten Endes die Größenordnung. Es ist halt, Sony hatte kein Problem, Shenmue zu finanzieren und das ist sozusagen eher eine Marketinggeschichte, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Und bei uns ist es halt eben so, dass wir halt sagen, okay, wir gucken, was kriegen wir an Geld zusammen, was können wir selber reinstecken, was kriegen wir über Partner zusammen, was kriegt man vielleicht noch über irgendwelche internationalen Geschichten zusammen, gucken, was wir haben und sagen halt, okay, was könnten wir dafür für ein Spiel machen. Und wenn man halt sagt, okay, dafür können wir das Spiel machen, was uns vorschwebt, wunderbar. Wenn wir sagen, na, eigentlich müssen wir jetzt halt anfangen, einen Haufen Sachen rauszustreichen oder halt irgendwie Kompromisse einzugehen, weil wir halt einfach nicht genug Geld zusammenkriegen, dann kann man halt entweder das machen oder man sagt halt, okay, lass uns die Fans fragen, lass uns die Spieler fragen, ob sie halt Interesse haben, sozusagen ja mitzumachen oder mitzuhelfen, dass das Spiel letzten Endes für alle besser wird. Und was wir halt nicht vergessen dürfen, wir haben das bei unserem letzten Spiel, bei Book of Unreal Tales 2, da war es sogar noch der extremere Fall, sage ich jetzt mal, als jetzt, weil wir da letzten Endes gesagt haben, okay, eigentlich geht es uns nur, in Anführungsstrichen, um Stretch Goals. Wir haben halt nur ein paar Ideen, was man halt noch machen könnte, um das Spiel besser zu machen. Wollt ihr uns dabei helfen, wollt ihr uns dabei unterstützen? Und dieses Mal ist es tatsächlich eben so, dass es nicht nur um Nice to Have sozusagen geht, sondern dass wir wirklich sagen, okay, um das Spiel so machen zu können, wie wir es machen wollen, brauchen wir einfach noch zusätzliches Geld. Und letzten Endes, für uns ist das halt der eine Punkt, aber wir haben halt eben auch bei den letzten beiden Kickstarter-Kampagnen gemerkt, dass die Spiele dadurch einfach besser werden, weil man halt einfach viel früher Feedback von Fans kriegt, man kriegt viel früher Leute, die das Spiel spielen, die halt das wirklich auseinandernehmen und die halt eben wirklich Bock drauf haben. Und wir glauben halt, oder wir sind uns absolut sicher, dass zum Beispiel Book of Unreal Tales 2 nicht so ein gutes Spiel geworden wäre, wenn wir den Kickstarter nicht gemacht hätten. Und insofern war es für uns halt, ist einfach relativ klar, als wir gesehen haben, okay, gehen wir Kompromisse ein oder versuchen wir das Bestmögliche hier rauszuholen, okay, wir machen wieder einen Kickstarter, keine Frage.
Ihr seid ja jetzt, das ist jetzt euer dritter, wenn ich richtig gezählt habe, ne? Book of Unwritten Tales und Battleworld Chronos waren jeweils Kickstarter. Dann ist das jetzt ja quasi, seid ihr ja zumindest im deutschen Raum die absoluten Profis, was Kickstarter-Kampagnen angeht. Und selbst international würde ich jetzt behaupten, gibt's nicht so viele Studios, die jetzt schon ihren dritten Kickstarter haben laufen.
Nee, wir haben auch schon mal nachgedacht, wir glauben tatsächlich auch nicht. Also ich will nicht ausschließen, dass es irgendwie eins gibt, aber wenn, sind es nicht viele. Und vor allen Dingen auch schon die zwei Spiele tatsächlich abgeschlossen haben, weil manchmal wird ja der nächste Kickstarter schon gemacht, bevor das erste Spiel fertig ist. Mhm. Aber bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir hatten Battleworlds fertig, bevor wir den Baut-Kickstarter gemacht haben. Und wir haben jetzt Baut halt fertig, bevor wir den Zwerge-Kickstarter gemacht haben. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir immer relativ fix sind, weil meistens ist es zwischen Kickstarter und Release dann halt nur so ein Jahr oder ein knappes Jahr bei uns und dementsprechend, weiß nicht, sind wir vielleicht einfach schneller.
Das ist immer das, was quasi Investoren suchen, dass sie halt sagen so, hey, wir wollen halt sehen, ob die das wirklich schaffen und das habt ihr jetzt ja zweimal bewiesen, dass ihr Kickstarter erfolgreich schaffen könnt und dann trotzdem, oder das heißt trotzdem, also obendrauf es auch noch schafft, dann ein Produkt abzuliefern. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, wo man jetzt sagen muss, hey, ja gut, keine Ahnung, kennt die ja nicht, keine Ahnung, was die da machen, können die das überhaupt, übernimmt sich vielleicht das kleine Studio mit dem Projekt, sondern ihr habt jetzt ja zweimal bewiesen, dass das klappen kann. Und
das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Hoffnung, weil ich glaube schon, dass es unterm Strich eher schwieriger geworden ist, erfolgreiche Kickstarter zu machen, weil es da, glaube ich, einfach viele Leute gibt, die so ein bisschen, ja, vielleicht völlig bewusst vorsichtiger geworden sind, aber ich glaube, noch mehr Leute, die das einfach so ein bisschen aus dem Fokus verloren haben. Es war halt irgendwie vor 3 Jahren oder so, war es halt irgendwie, wie soll man sagen, üblich oder jeder hat halt irgendwie mal einen Kickstarter gebackt und dann gibt's wieder 9 und dann gab es wieder eine News drüber und keine Ahnung und das gehörte irgendwie so dazu. Und ich glaube, heute ist es halt so, dass die Leute einfach viel, viel selektiver sind, ob oder was sie unterstützen.
Ja. Und man muss weiter sein, glaube ich. Also früher war es halt so, da konntest du eine coole Konzeptzeichnung und eine geile Idee präsentieren und zack, sprudelte das Geld. Genau. Und heute musst du halt wirklich zeigen, dass du schon entweder einen Track Record hast oder dass du halt was Spielbares schon hast. Also das, glaube ich, funktioniert immer viel besser, als wenn du halt sagst, ja, wir haben da so die Idee, wir wollen das und das machen. Ich glaube, da sind die Leute, vielleicht auch, weil sich ein paar schon die Finger verbrannt haben, echt viel vorsichtiger geworden. Und
auch vielleicht, weil es einfach zu viel gibt, genau. Und ich sag mal, das ist natürlich so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir halt sagen, pass auf, wir haben schon zweimal gemacht, das hat zweimal gut funktioniert. Ihr lauft nicht die Gefahr, dass das halt am Ende irgendwie im Sande verläuft oder dass ihr nie wieder was von uns hört. Also unterstützt das bitte. Das ist halt so ein bisschen natürlich jetzt auch unser Ansatz, dass wir halt sagen, fragt doch die Leute, die Baut unterstützt haben, wie das lief und ob sie zufrieden sind. Und ich glaube, die allermeisten Leute, die das gemacht haben, waren halt sehr zufrieden. Und da hoffen wir halt so ein bisschen drauf, dass das uns quasi einen Rückenwind gibt. Mhm.
Gut, wie viele Leute sind denn, das vielleicht noch so als Abschlussfrage, jetzt mit dem Kickstarter beschäftigt? Weil man braucht ja dann trotzdem immer Leute, die man da, ich würde fast sagen, abziehen muss, die dann Fullzeit-Job Kickstarter haben, weil die müssen Anfragen bearbeiten, die müssen die Seite pflegen, da gibt's ja dann immer Updates, die müssen sich darum kümmern, dass der quasi erfolgreich läuft. Presseanfragen ist ja auch, wird ja wahrscheinlich auch losgehen, wenn der Kickstarter läuft, wird es mehr Presseanfragen geben und sowas. Da braucht man ja im Prinzip fast ein paar Leute, die man da abstellen muss, oder?
Ja, wobei wir jetzt niemanden sozusagen nur dafür abstellen oder der dann nur noch das macht den ganzen Tag, sondern wir sind so 3-4 Leute quasi, die halt immer ein paar Stunden am Tag irgendwie reinstecken. Und das sind dann halt eben je nachdem, ich mache ein bisschen was und dann machen 1-2 Leute machen Support und der nächste macht dann halt irgendwie PR und ich muss vielleicht nochmal ein Interview Fragen beantworten oder so. Und so verteilt sich das alles so ein bisschen und wir machen es dann halt mit 3-4 Leuten. Aber ich sag mal so, umgerechnet ist es tatsächlich wahrscheinlich so, dass mehr als ein Manntag pro Tag sozusagen in den Kickstarter gesteckt wird. Also das heißt, wenn sich einer alleine drum kümmern müsste, der hätte richtig gut zu tun.
Okay, also lästige Podcast-Interviews, da haben wir jetzt dann ja noch was gefunden an deinem Job, was dir vielleicht dann nicht so viel Spaß macht wie deine
Geschäfte. Ich finde Podcast-Interviews immer super, weil das alles aufschreiben und am besten noch in Englisch, das dauert einfach viel länger, als einfach drüber zu reden.
Das stimmt, ja, das ist immer der Vorteil. Man braucht halt wirklich nur 1:1 mehr oder weniger die Zeit, die auch das Interview dann braucht, weil man quatscht halt, zeichnet es auf und das war's dann mehr oder weniger. Man muss nicht irgendwie transkribieren oder vorbereiten oder recherchieren oder so, sondern das ist der Vorteil von Podcasts. Aber auch der Nachteil natürlich, dass man dann oft in der Situation vielleicht Informationen braucht, die man nicht hätte oder so, um nochmal nachzufragen. Aber, gut, das soll ja nicht deine Aufgabe sein, sondern das ist meine Aufgabe als Moderator, mich da gut vorzubereiten. Und gut, also ich wünsche euch auf jeden Fall für den Kickstarter viel Erfolg, weil ich tatsächlich auch sagen muss, ich war da am Anfang so ein bisschen gleichgültig. Es war so ein bisschen, schaue ich mir mal an, wenn es soweit ist. Und das, was ich auf der Gamescom gesehen habe, sah auf jeden Fall sehr interessant aus und hat meine Neugier auf jeden Fall gesteigert. Und da muss ich ganz ehrlich sein, ist auch das Projekt von euch, was mich bisher am meisten irgendwie interessiert. Vom ganzen Setting, vom Genre her und so. Das, was mich wahrscheinlich am ehesten ansprechen wird. Deswegen werde ich das sehr aufmerksam verfolgen, was da weiter passiert.
Ja, wir sind hier auch tatsächlich jede Woche noch begeisterter als in der Woche vorher. Also das ist tatsächlich auch bei uns so ein bisschen, dass wir halt jetzt kommt halt alles zusammen und so die Sachen, die man sich früher nur gedacht hätte, dass es so und so funktionieren könnte oder die man halt so als einzelne Schnipsel irgendwo hatte, fangen jetzt halt irgendwie alle an zusammenzukommen. Aha. Und das ist schon cool, das ist schon spannend und ich Also wir haben ein gutes Gefühl dabei, sagen wir mal so.
Ja, das glaube ich. Und ich wollte jetzt auch überhaupt nicht ausdrücken, dass eure anderen Spiele schlecht gewesen wären, um Gottes Willen. Ich weiß von Manu, dass der Battle Royale Chronos sehr gemocht hat und Book of Unwritten Tales, zumindest zum zweiten Teil, da hört man ja auch nur fast Gutes. Deswegen, es ist nur so, dass es mich persönlich einfach nicht angesprochen hat, was aber keinesfalls...
ist auch nicht alles für jeden, muss ja auch nicht.
Genau. Wunderbar, dann ich möchte schließen diese Folge mit einem Kommentar, den ein Hörer unter einer der letzten Folgen geschrieben hat. Und zwar hat der gesagt, jedes Mal, wenn ich im Folgentitel das Wörtchen Interview sehe, dann ist mein erster Gedanke so, ach nö. Und dann, wenn ich die Folge höre, dann denke ich mir jedes Mal, ach ja, tolles Interview, wieder was über die Branche gelernt. Deswegen hoffe ich, dass wir diesem Anspruch, der da letztens unter einem Interview formuliert wurde, auch heute wieder ein bisschen gerecht werden könnten. Und mir bleibt nur zu sagen, dann dir vielen Dank, Jan. Und wie ich schon gesagt habe, toi, toi, toi für den Kickstarter. Ich bin gespannt, wie es mit den Zwerge weitergeht. Und ich drücke euch einfach aus quasi persönlichem Interesse auch die Daumen, dass das klappt.
Ja, vielen Dank.
Alles klar, bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.